Originalgeschichte von Robert Irwin Howard, Tower of the Elephant, Übersetzung von Johannes Repan, Sprecher Johannes Repan. Das Copyright der Geschichte liegt bei Conan Incorporated. Fackeln erhellten die Feiernden in einem trüben Licht, im Maul, wo die Diebe des Ostens des Nachts Karneval hielten. Im Maul konnten sie zechen und brüllen, wie es ihnen beliebte. Da ehrliche Leute das Viertel mieden und Wächter, gut bezahlt durch mit Schuld beladenen Münzen, sich nicht in ihr Treiben einmischten. Entlang den verwundenen, ungepflasterten Straßen voller Unrat und trügerischen Pfützen stolperten brüllend betrunkene Störenfriede. Stahl funkelte in den Schatten, als Wolf auf Wolf Jagd machte, und aus der Dunkelheit stieg das schrille Lachen von Frauen und die Geräusche von Rauferei und Kampf empor. Kerzenlicht leckte grell aus zerbrochenen Fenstern und weit geöffneten Türen, aus denen einem schaler Geruch von Wein und geilen verschwitzten Körpern, das Toben von Trinkbechern und Fäusten, die auf grobe Tische gehauen wurden, Fetzen von obszönen Liedern wie ein Schlag ins Gesicht trafen. In einem dieser Schlupfwinkel, der von den Feierlichkeiten bis unter das niedrige, rauchgefärbte Dach erschüttert wurde, trafen sich Gauner in alle Arten von Fetzen und Lumpen gehüllt, vom hinterhältigen Beutelschneider, den lauernden Entführern, fingergewandten Dieben bis hin zu angeberischen Meuchelmördern mit ihren Huren, schrillstimmigen Frauen, die in kitschigen Putz gehüllt waren. Einheimische Schurken waren das bestimmende Element. Dunkelhäutige, dunkeläugige Zamora mit Dolchen an ihren Gürteln und List in ihren Herzen. Aber auch Wölfe aus einem halben Dutzend anderer Nationen waren anwesend. Ein riesenhafter, hyperboreanischer Abtrünniger, schweigsam, gefährlich, mit einem Breitschwert, das an seinem großen, hageren Körper hing, da Männer im Maul ihren Stahl offen trugen. Dort war ein schemitischer Fälscher mit Hakennase und gezwirbeltem blauschwarzen Bart, oder eine frech dreinblickende brutynische Hure, die auf dem Knie eines Gundermannes mit lohfarbenem Haar saß, einem wandernden Söldner, einem Flüchtling einer besiegten Armee. Und der fettplumpe Schurke, dessen obszöne Scherze Grund für all die freudigen Ausrufe waren, war ein professioneller Entführer, der aus dem fernen Koth kam, um die Kunst des Frauenstehlens den Zamorern näher zu bringen, die mit mehr Wissen in dieser Kunst geboren wurden, als er jemals würde erlernen können. Der Mann hielt kurz inne und unterbrach die Beschreibung des Zaubers eines zukünftigen Opfers und stieß seine Schnauze in einen riesigen Krug voll schäumendem Bier. Dann sprach er, während er den Schaum von seinen fetten Lippen blies,
»Im Namen von Baal, Gott aller Diebe, ich werde Ihnen zeigen, wie man Weiber stiehlt. Ich werde Sie vor Anbruch des Morgengrauens über die Grenze Zamoras geschafft haben, und dort wird eine Karawane sie in Empfang nehmen. 300 Silber versprach mir ein Graf von Ophir für eine geschmeidige junge Brutynierin von höherem Stand. Ich brauchte Wochen, in denen ich als Bettler die Grenzstädte absuchte, um eine zu finden, die auf die Beschreibung passte. Und sie ist ein hübscher Fratz.«
Er warf einen schmierigen Kuss in die Luft.
»Ich kenne Adlige in Shem, die das Geheimnis des Turms des Elefanten für sie verraten würden«,
sagte er, während er sich wieder seinem Bier widmete. Eine Berührung am Ärmel seiner Tunika brachte ihn dazu, seinen Kopf zu drehen, missmutig dreinblickend ob der unerwarteten Unterbrechung. Er erblickte einen großgewachsenen, stark gebauten Jüngling neben sich stehen. Dieser Mensch passte so wenig in diese Höhle wie ein grauer Wolf mitten unter räudige Ratten aus der Gosse. Seine billige Tunika konnte die harten, hügeligen Formen seines kraftvollen Körpers, die breiten, schweren Schultern, den massiven Brustkorb, seine schlanke Taille und massigen Arme nicht verbergen. Seine Haut war braun durch die Sonne des offenen Landes, seine Augen blau und leuchtend. Ein Schwall zerzauster, schwarzer Haare krönte seine breite Stirn. An seinem Gürtel hing ein Schwert, gehüllt in eine Scheide aus abgenutztem Leder. Der Kotier wich instinktiv zurück, da der Mann kein Mitglied einer ihm bekannten zivilisierten Rasse war.
»Ihr spracht vom Turm des Elefanten«, sagte der Fremde auf Zamorisch mit einem fremdartigen Akzent. »Ich habe viel von diesem Turm gehört. Was ist sein Geheimnis?
Die Einstellung des Burschen schien nicht feindselig, und der Mut des Kotiers war durch das Bier sowie durch die offensichtliche Zustimmung seines Publikums gestützt. Er war geradezu geschwollen vor Selbstherrlichkeit.
»Das Geheimnis des Elefantenturms«,
stieß er hervor.
»Naja, jeder Trottel weiß doch, dass Yara, der Priester, dort haust, zusammen mit einem großen Juwel, genannt das Herz des Elefanten, das zugleich auch Quelle seiner Magie ist.«
Der Barbar verdaute diese Aussage erstmal für eine Weile.
»Ich habe diesen Turm gesehen«, sagte er. »Er steht innerhalb eines großen Gartens, der oberhalb der Stadt angelegt ist, umgeben von hohen Mauern. Ich habe keine Wachen gesehen.« Die Mauern könnte man leicht emporklettern. Wieso hat noch niemand dieses geheimnisvolle Juwel gestohlen?
Der Kotier starrte ungläubig mit offenem Mund auf die Naivität seines Gegenüber, brach dann in spöttisches Gelächter aus, in das die anderen mit einstimmten.
»Ja, hört euch diesen Ungläubigen an«,
grüllte er.
»Er würde das Juwel von Yara stehlen. Hört zu, Bursche«,
sagte er und wendete sich bedeutungsvoll seinem Gegenüber zu.
»Ich nehme an, ihr seid eine Art von nordischer Barbar.«
»Ich bin Cimmeria«, antwortete der Fremde in einem nicht gerade freundlichen Tonfall. Die Antwort und ihre Art und Weise kümmerten den Kotier nicht. Der selbst aus einem Königreich so weit im Süden an den Grenzen von Schem kam, dass er nur Ungefähres von den nördlichen Rassen wusste.
»Ja, dann leiht mir euer Ohr. Und erfahrt Weisheit, Bursche«,
sagte er, seinen Trinkbecher in Richtung des aus der Fassung gebrachten Jünglings deutend.
»Wisset, dass es in Zamora und ganz besonders in dieser Stadt mehr mutige Diebe gibt als sonst irgendwo in der Welt. Sogar Koth, wenn ein Sterblicher das Juwel hätte stehlen können, seid versichert, es wäre längst geklaut worden. Ihr sprecht davon, über die Mauern zu steigen, aber sobald ihr auf der anderen Seite wärt, würdet ihr euch wieder zurückwünschen. Es gibt aus gutem Grund in diesen Gärten des Nachts keine Wachen, zumindest keine menschlichen Wachen. Aber in der Wachkammer im unteren Teil des Turms sind bewaffnete Männer, und selbst wenn ihr an jenen vorbeikommt, die den Garten bei Nacht durchstreifen, müsst ihr immer noch durch die Soldaten, da das kleine Hort irgendwo im oberen Teil des Turms aufbewacht wird.«
»Aber wenn es einem Mann gelingen sollte, durch die Gärten zu kommen«, argumentierte der Cimmeria, »warum könnte er nicht über den oberen Teil des Turms an das Juwel gelangen und so die Soldaten umgehen?«
Der Kotier starrte ihn ungläubig an.
»Hört ihn euch an«, rief er spöttisch, »der Barbar ist ein Adler, der sich zum juwelenbesetzten Rand des Turms emporschwingen kann, da er nur 150 Fuß über der Erde liegt, mit abgerundeten Seiten, die glatter sind als poliertes Glas.«
Der Cimmeria sah sich um, bloßgestellt durch das Gebrüll des spöttischen Gelächters, das seiner Bemerkung folgte. Er verstand nicht, was daran lustig sein sollte, und war zu neu in der Zivilisation, um ihre Unhöflichkeit zu verstehen. Zivilisierte Menschen sind unhöflicher als Wilde, da ihnen bewusst ist, dass sie im Allgemeinen unhöflich sein können, ohne dass ihnen der Schädel gespaltet wird. Er war verwirrt und verärgert und hätte sich sicherlich beschämt verzogen, aber der Kotier entschloss, ihn weiter zu reizen.
»Auf, auf«,
rief er,
»erzählt diesen armen Burschen, die ja nur schon Diebe sind, bevor ihr geboren wurdet, erzählt ihnen, wie ihr das Juwel stehlen würdet.«
»Es gibt immer einen Weg, wenn der Wunsch mit Mut verbunden ist«, antwortete der Cimmeria knapp und verärgert.
Der Kotier entschied sich, dies als persönliche Verleumdung zu verstehen. Sein Gesicht färbte sich rot vor Wut.
»Was?«
brüllte er.
»Ihr wagt es, uns zu belehren und anzudeuten, dass wir Feiglinge sind? Verschwindet aus meinen Augen!«
Und er stieß den Cimmeria gewaltsam von sich.
»Wollt ihr mich lächerlich machen und mich dann auch noch schlagen?«
knirschte der Barbar hervor, ein jäher Zorn regte sich in ihm. Und dann entgegnete er den Stoß mit einem Schlag der offenen Hand, der seinen Peiniger zurück gegen den grob gearbeiteten Tisch warf. Bier schwappte über den Rand des Krugs, und der Kotier brüllte vor Wut und riss an seinem Schwert.
»Ungläubiger Hund«,
grüllte er,
»dafür werde ich mir dein Herz holen.«
Stahl blitzte auf und der Pulk wogte aus dem Weg. Bei ihrer Flucht stießen sie die einzige Kerze um und die Hütte wurde in Dunkelheit getaucht, durchbrochen nur durch den Klang zerberstender Bänke das Getrommel von fliehenden Füßen, Rufen, Flüche von Leuten, die übereinander fielen und einem einzigen schrillen Schmerzensschrei, der die Luft durchschnitt wie ein Messer. Als die Kerze wieder entflammt war, waren die meisten Gäste durch Türen und zerbrochene Fenster geflohen und der Rest hatte sich hinter Stapeln von Weinkrügen und unter Tischen verkrochen. Der Barbar war fort. Das Zentrum des Raums war verlassen, bis auf den aufgeschlitzten Körper des Kotiers. Der Cimmerier, mit dem zielsicheren Instinkt eines Barbaren, hatte seinen Gegner in Dunkelheit und Verwirrung ermordet. Die grellen Lichter und alkoholschwangeren Gelage blieben hinter dem Cimmerier zurück. Er hatte sich seiner zerschundenen Tunika entledigt und lief, bis auf einen Lendenschurz und seine hochgebundenen Sandalen, nackt durch die Nacht. Er bewegte sich mit der geschmeidigen Leichtigkeit eines großen Tigers. Seine stählernen Muskeln zeichneten sich unter seiner braunen Haut ab. Er hatte einen Teil der Stadt betreten, der den Tempeln vorbehalten war. Zu allen Seiten glitzerten sie weiß im Sternenlicht. Schneeweiße Marmorsäulen und goldene Kuppeln und silberne Gewölbe. Schreine für Zamoras Myriaden merkwürdiger Gottheiten. Er verschwendete keinen Gedanken an sie. Er wusste, dass Zamoras Religion, so wie alle Dinge von zivilisierten, lange sesshaften Menschen, verworren und komplex geworden war und viel ihres ursprünglichen Wesens in Formeln und Riten verloren hatte. Für Stunden hatte er in den Gärten der Philosophen gesessen, sich die Streitereien der Theologen und Lehrer angehört und fand sich nachher in einem Nebel der Verwirrung wieder, sicher nur einer Sache. Und die war, dass sie alle nicht ganz klar im Kopf sein konnten. Seine Götter waren einfach und verständlich. Krom war ihr Anführer und er lebte auf einem großen Berg, von dem er Tod und Verderben herabschickte. Es war nutzlos, zu Krom zu beten, da er ein mürrischer, wilder Gott war und Schwächlinge hasste. Aber er gab einem Mann Mut bei der Geburt und den Willen und die Kraft, seine Feinde zu erschlagen, was, nach Meinung der Cimmerier, alles war, das man von einem Gott erwarten sollte. Seine mit Sandalen bewehrten Füße machten kein Geräusch auf dem schimmernden Pflaster. Keine Wächter kamen vorbei, da sogar die Diebe des Mauls die Tempel mieden, wo Eindringlingen unbekannte Schrecken drohten. Vor sich sah er, wie sich der Turm des Elefanten vor dem Himmel abzeichnete. Er grübelte, wunderte sich darüber, wieso er so genannt wurde. Keiner schien es zu wissen. Er hatte noch nie einen Elefanten gesehen, aber ungefähr verstanden, dass es sich um ein monströses Tier handelte, das sowohl vorne als auch hinten einen Schwanz hatte. Dies erzählte ihm ein wandernder Schemite, schwörend, dass er solche Biester zu Tausenden im Land der Hyrkanier gesehen hatte. Jedoch wusste jeder, was für Lügner die Männer aus Schem waren. Auf jeden Fall gab es in Zamora keine Elefanten. Der schimmernde Rumpf des Turms stieg eiskalt zu den Sternen auf. Im Sonnenlicht leuchtete der Turm so grell, dass kaum einer das Glühen ertragen konnte und die Leute sagten, er sei aus Silber gebaut. Er war rund, ein schlanker, perfekter Zylinder, 150 Fuß hoch, und der Rand glitzerte im Sternenlicht durch die großen Juwelen, mit denen er besetzt war. Der Turm stand inmitten wogender, exotischer Bäume eines Gartens, der hoch über der Grundebene der Stadt lag. Ein hoher Wall fasste diesen Garten ein, und außerhalb der Mauer war eine tiefere Ebene, die ebenso von einer Mauer umgeben war. Kein Licht drang nach draußen. Es schien, als habe der Turm keine Fenster, zumindest nicht oberhalb der Ebene der inneren Mauer. Nur die Edelsteine hoch oben funkelten frostig im Sternenlicht. Außerhalb der tieferen oder äußeren Mauer wuchs dichtes Gestrüpp. Der Cimmerier schlich näher, stand neben der Barriere und schätzte sie nach Augenmaß ab. Es war hoch, aber er könnte hochspringen und die Deckplatte mit seinen Fingern greifen. Ab da wäre es dann ein Kinderspiel, sich selbst hoch und über die Mauer zu ziehen. Und er zweifelte nicht daran, dass er die innere Mauer auf die gleiche Art und Weise überwinden könnte. Er zögerte jedoch im Gedanken an die geheimnisvollen Gefahren, die ihn im Innern erwarten könnten. Diese Menschen waren merkwürdig und mysteriös für ihn. Sie waren nicht von seiner Art, nicht einmal vom selben Blut wie die westlicheren Brutynier, Nemedier, Kotier und Aquilonier, deren zivilisierte Mysterien ihn schon in Staunen versetzt hatten. Der Menschenschlag Zamoras war sehr alt und von dem, was er bisher von ihnen gesehen hatte, sehr böse. Er dachte an Yara, den Hohepriester, der merkwürdige Schrecken von seinem juwelenbesetzten Turm auswirkte, und dem Cimmerier standen die Nackenhaare zu Berge, als er sich an die Geschichte erinnerte, die ihm ein betrunkener Page des Gerichts erzählt hatte. Wie Yara in das Gesicht eines feindlichen Prinzen lachte und ein glühendes, böses Juwel vor sich emporhielt, und wie Strahlen blindlings aus diesem unheiligen Edelstein traten, den Prinzen einhüllten, der schrie und zusammenbrach und zu einem kleinen Klumpen zusammenschrumpfte, der sich dann in eine schwarze Spinne verwandelte, die wild durch die Kammer irrte, bis Yara sie unter seinem Absatz zerquetschte. Yara trat nicht oft aus seinem Turm der Magie, und wenn doch, dann immer um irgendein Übel über irgendeinen Mann oder eine Nation zu bringen. Der König von Zamora fürchtete ihn mehr als den Tod und blieb deshalb immer betrunken, da die Angst vor ihm mehr war, als er nüchtern ertragen konnte. Yara war sehr alt, Jahrhunderte alt, sagten manche, und fügten hinzu, dass er aufgrund der Magie des Juwels, welches von den Leuten, ohne bessere Begründung, als sie seine Bleibe den Turm des Elefanten nannten, das Herz des Elefanten genannt wurde, ewig leben würde. Der Cimmerier, vertieft in diese Gedanken, kauerte sich schnell gegen die Wand. Innerhalb des Gartens lief jemand mit gleichmäßigem Schritt vorbei. Der Lauschende konnte das Klirren von Stahl vernehmen. Also gab es scheinbar doch Wächter in diesen Gärten. Der Cimmerier verharrte. Er wartete, ihn auf seiner Rückrunde wieder zu hören, aber es lag Stille über den geheimnisvollen Gärten. Dann überkam ihn die Neugier. Nur ein kurzer Sprung und er hielt sich fest und schwang sich mit einem Arm auf die Mauer. Flach auf der breiten Deckplatte liegend, blickte er hinunter in den weiten Platz, der zwischen den Mauern lag. In seiner Nähe wuchs kein Gestrüpp, er sah jedoch ein paar sauber zurechtgeschnittene Büsche in der Nähe des inneren Walls. Das Sternenlicht fiel auf den gleichmäßigen Rasen und irgendwo in der Ferne plätscherte ein Springbrunnen. Der Cimmerier ließ sich vorsichtig auf der Innenseite herab und während er sich umschaute, zog er sein Schwert. Die Nervosität eines Wilden überkam ihn, als er so ungeschützt im nackten Sternenlicht stand, und er bewegte sich ungefähr der Wand und ihrer Biegung folgend in ihren Schatten, bis er auf gleicher Höhe mit dem Gestrüpp war, welches er zuvor bemerkt hatte. Dann rannte er schnell geduckt laufend darauf zu und fiel fast über eine Gestalt, die zusammengefallen am Rand der Büsche lag. Ein kurzer Blick nach rechts und links offenbarte keinen sichtbaren Feind, und so beugte er sich näher zum Untersuchen heran. Seine scharfen Augen zeigten ihm, sogar im schummrigen Sternenlicht, einen kräftig gebauten Mann in silberner Rüstung und einem verzierten Helm der zamorischen königlichen Garde. Ein Schild und ein Speer lagen an seiner Seite, und es brauchte nur einen kurzen Blick, um festzustellen, dass er erwürgt worden war. Der Barbar sah sich unruhig um. Er wusste, dieser Mann war der Wächter, der an seinem Versteck bei der Mauer vorbeigekommen war. Es war nur eine kurze Zeit vergangen, doch in diesem kurzen Zeitintervall hatten namenlose Hände aus dem Dunkel gegriffen und das Leben des Soldaten erstickt. Indem er seine Augen in der Dunkelheit anstrengte, konnte er die Andeutung einer Bewegung durch die Büsche nahe der Wand wahrnehmen. Er schlich dorthin und zog dabei das Schwert. Er machte kaum mehr Geräusche als ein Panther, der sich durch die Nacht stahl, doch der Mann, dem er nachpirschte, bemerkte ihn. Der Cimmerier hatte den vagen Eindruck einer größeren Gestalt nahe der Wand, fühlte sich erleichtert, dass sie zumindest menschlich war. Dann wandte sich die Gestalt blitzschnell um und zog dabei die Luft ein wie in Panik, setzte zu einem Vorwärtssprung an, die Hände griffbereit und sprang aber sogleich zurück, als die Klinge des Cimmeriers das Sternenlicht einfing. Für einen kurzen, angespannten Moment sprach keiner, bereit für jedweden Ausgang. »Ihr seid kein Soldat«, zischte der Fremde schlussendlich. »Ihr seid ein Dieb, wie ich selbst.« »Und wer seid ihr?«, fragte der Cimmerier mit einem argwöhnischen Flüstern. »Taurus von Nemedien.« Der Cimmerier senkte sein Schwert. »Ich hab von euch gehört. Man nennt euch den Prinz der Diebe.« Ein leises Lachen war die Antwort. Taurus war groß gewachsen, so wie der Cimmerier, nur schwerer. Er hatte einen dicken Bauch und war fett. Aber jede Bewegung zeugte von einer subtilen, energiegeladenen Beweglichkeit, die sich auch in den wachen Augen zeigte, die sogar im Sternenlicht lebhaft leuchteten. Er war barfüßig und trug etwas Aufgewickeltes, das aussah wie ein dünnes, starkes Seil mit Knoten in regelmäßigem Abstand.
»Wer seid ihr?« flüsterte er.
»Conan, ein Cimmerier«, antwortete der andere. »Ich kam hierher, um eine Möglichkeit zu finden, Yaras Juwel, das die Leute Herz des Elefanten nennen, zu stehlen.«
Conan konnte spüren, wie der große Bauch des Mannes vor Lachen erbebte. Es war jedoch nicht verächtlich.
»Bei Beel, Gott der Diebe«, zischte Taurus. »Ich hätte gedacht, dass nur ich selbst den Mut besäße, diesen Raub zu versuchen. Diese Zamora nennen sich selbst Diebe. Ha! Conan, ich mag euren Schneid. Ich habe noch niemals ein Abenteuer mit irgendjemandem geteilt. Aber bei Beel, wir werden diese Sache gemeinsam angehen, wenn ihr willens seid.«
»Dann seid doch ihr hinter dem Juwel her.«
»Was denn sonst? Ich habe meine Pläne seit Monaten vorbereitet. Aber ihr, so scheint mir, habt aufgrund eines plötzlichen Impulses gehandelt, mein Freund.«
»Ihr habt den Soldaten getötet?«
»Aber sicher. Ich schlüpfte über die Wand, als er auf der anderen Seite des Gartens war. Ich versteckte mich in den Büschen. Er hatte mich gehört oder glaubte, irgendetwas gehört zu haben. Als er dann vorbeistolperte, war es ein leichtes, hinter ihn zu kommen und plötzlich sein Genick zu packen und ihn seines idiotischen Lebens zu erleichtern. Er war wie die meisten Leute halb blind in der Dunkelheit. Ein guter Dieb sollte Augen haben wie eine Katze.«
»Ihr habt einen Fehler gemacht«, sagte Conan.
Taurus' Augen flackerten wütend auf.
»Ich? Ich? Einen Fehler? Unmöglich. Ihr hättet den Körper in die Büsche ziehen sollen«,
sprach der Novize zum Meister der Kunst. »Sie werden die Wachen aber nicht vor Mitternacht wechseln. Sollte jemand jetzt nach ihm suchen und seinen Körper finden, würde er sofort zu Yara fliehen, die Kunde unterbreiten und uns Zeit zur Flucht verschaffen. Würden sie ihn nicht finden, dann würden sie die Büsche durchsuchen und uns wie die Ratten in der Falle fangen.«
»Ihr habt recht«, stimmte Conan zu.
»So, folgt mir. Wir verschwenden Zeit mit diesen verfluchten Diskussionen. Es gibt keine Wachen im inneren Garten. Menschliche Wachen, meine ich. Jedoch aber Wächter, die weit tödlicher sind. Ihre Anwesenheit hatte mich so lange zurückgehalten, aber ich habe endlich einen Weg gefunden, sie zu umgehen.«
»Was ist mit den Soldaten im unteren Teil des Turms?«
»Der alte Yara hauste den oberen Kammern. Über diesen Weg werden wir kommen.« »Ja, nun gehen, so hoffe ich. Denkt nicht daran, mich zu fragen, wie. Ich habe eine Möglichkeit arrangiert. Wir werden uns von der Spitze des Turms nach unten schleichen und den alten Yara erwürgen, bevor er irgendwelche seiner verfluchten Zauber auf uns legen kann. Auf jeden Fall werden wir es versuchen. Es geht um die Chance, in eine Spinne oder einen Frosch verwandelt zu werden oder den Reichtum und die Macht der Welt zu erhalten. Alle guten Diebe sollten wissen, wie man etwas riskiert.«
»Ich gehe so weit wie jeder andere«, sagte Conan und schlüpfte aus seinen Sandalen.
»Dann folgt mir.« Und in einer Drehung sprang Taurus nach oben, hielt sich an der Kante fest und zog sich hoch. Die Gelenkigkeit des Mannes war erstaunlich, besonders in Betrachtung seiner Masse. Er schien fast über die Kante der Deckplatte zu gleiten. Conan folgte ihm, und flach auf der Mauerkante liegend, sprachen sie mit vorsichtigem Flüstern.
»Ich sehe kein Licht«, murmelte Conan.
Der untere Teil des Turms schien wie der Teil, den man von außerhalb des Gartens einsehen konnte, ein perfekter, glänzender Zylinder, ohne irgendwelche sichtbaren Öffnungen. »Es gibt sehr geschickt gebaute Fenster und Türen«, antwortete Taurus. »Aber diese sind geschlossen. Die Soldaten atmen die Luft, die von oben kommt.« Der Garten war wie eine vage Schattengrube, in der sich feingliedrige Büsche und bis zum Boden wachsende Bäume düster im Sternenlicht wiegten. Conans wacher Geist fühlte eine Aura des Bösen, die über allem lag. Er fühlte den brennenden Blick von unsichtbaren Augen und fing einen subtilen Geruch ein, wodurch sich seine Nackenhaare wie die Bürste eines Jagdhundes, wenn er den Geruch eines alten Feindes vernahm, sträubten.
»Folgt mir«, flüsterte Taurus, »und bleibt hinter mir, wenn euch euer Leben lieb ist.«
Der Nemedia ließ sich langsam auf den Rasen innerhalb der Mauer herab und löste etwas, das wie ein kupfernes Rohr aussah, von seinem Gürtel. Conan war direkt hinter ihm, sein Schwert bereit,
aber Taurus stieß ihn zurück zur Wand und machte keine Anstalten, sich selbst weiter zu bewegen. Er verharrte in angespannter Erwartung, und sein Blick, wie auch Konans, war auf die ein paar Meter entfernten, schattenhaften Büsche gerichtet. Die Büsche bewegten sich, obwohl kein Lüftchen wehte. Dann brannten zwei große Augen aus den wogenden Schatten hervor, und hinter ihnen glitzerten weitere Funken voller Feuer in der Dunkelheit.
»Löwen«, murmelte Konan.
»Ei, am Tag werden sie in unterirdischen Gewölben unter dem Turm gehalten. Das ist auch der Grund, wieso es keine Wächter in diesem Garten gibt.« Konan zählte blitzschnell die Augenpaare.
»5 sind sichtbar, vielleicht noch mehr in den hinteren Büschen. Sie werden jeden Moment angreifen. Seid still«,
zischte Taurus und bewegte sich, das schlanke Rohr vor sich haltend, weg von der Wand. Vorsichtig, als würde er auf Rasierklingen treten. Tiefes Grollen stieg aus den Schatten auf und die brennenden Augen bewegten sich vorwärts. Konan konnte die großen, sabbernden Mäuler spüren, die buschigen, gegen gelbbraune Seiten peitschenden Schwänze. Die Luft schien zu brennen. Der Cimmerier griff nach seinem Schwert, rechnete mit einem Sturmangriff und den unaufhaltsam springenden, riesenhaften Körpern. Dann führte Taurus das Endstück des Rohrs an seine Lippen und blies kraftvoll hinein. Ein langer Strahl gelblichen Pulvers schoss aus dem anderen Ende des Rohrs und zerstäubte sich sofort in eine dichte gelbgrüne Wolke, die sich über die Büsche ergoss und die grellen Augen verhüllte. Taurus rannte hastig an die Wand zurück. Konan schaute verständnislos zu. Die dichte Wolke verhüllte die Büsche und kein Geräusch war zu vernehmen.
»Was ist der Nebel?« fragte der Cimmerier unsicher.
»Der Tod«, zischte der Cimmerier. »Falls ein Wind aufkommt und in unsere Richtung bläst, müssen wir über die Wand fliehen. Aber nein, der Wind ist still. Ja, und jetzt löst er sich auch schon auf. Wartet, bis er vollständig aufgelöst ist. Ihn einzuatmen bedeutet den Tod.« Sogleich hingen nur noch gelbliche Fetzen geisterhaft in der Luft. Dann waren sie fort, und Taurus bedeutete seinem Begleiter, sich vorwärts zu bewegen. Sie stahlen sich näher an die Büsche heran, und Konan staunte. Ausgestreckt in den Schatten lagen 5 große gelbbraune Körper, das Feuer ihrer grimmigen Augen für immer erloschen. Ein süßlich schwerer Geruch hing in der Luft.
»Sie starben ohne ein Geräusch«, murmelte der Cimmerier. »Taurus, was war das für ein Pulver?«
»Es wurde aus dem schwarzen Lotus gewonnen, dessen Blüten sich in den verlorenen Dschungeln Kitais wiegen, wo nur die gelbschädigen Priester des Yun hausen. Diese Blüten töten jeden, der sie riecht.« Konan kniete neben den großen Körpern, versicherte sich, dass sie wirklich keine Gefahr mehr sein konnten. Er schüttelte den Kopf. Für die Barbaren des Nordens war die Magie der exotischen Lande geheimnisvoll und schrecklich.
»Warum könnt ihr die Soldaten im Turm nicht auf die gleiche Art und Weise erledigen?« fragte er.
»Weil das alles Pulver war, was ich besaß. Die Beschaffung dessen war eine Tat, die alleine ausreichen würde, um mich unter den Dieben der Welt berühmt zu machen. Ich stahl es von einer Karawane, die nach Stygien zog, und ich hob es in seinem Goldbeutel aus der Umarmung einer großen Schlange, die es bewachte, ohne sie zu wecken. Aber kommt, in Beels Namen, sollen wir die Nacht mit Diskussionen vergeuden?« Sie schlichen durch das Gebüsch an den Fuß des schimmernden Turms heran. Dort angekommen löste Taurus mit einer leisen Bewegung das Knotenseil, welches an einem Ende einen großen metallenen Haken hatte. Konan verstand seinen Plan und stellte keine Fragen, als Nimedia das Seil kurz unterhalb des Hakens fasste und begann, es über seinen Kopf zu schwingen. Konan legte sein Ohr auf die glatte Hand und lauschte, vernahm aber nichts. Anscheinend hatten die Soldaten im Innern nicht mit Eindringlingen gerechnet, die kaum mehr Geräusche machten als der durch die Bäume wehende Nachtwind. Aber dennoch war der Barbar merkwürdig nervös. Vielleicht war es der Löwengeruch, der über allem hing. Taurus warf das Seil mit einer geschmeidigen, reißenden Bewegung seines mächtigen Arms. Der Haken flog auf eine sonderbare, schwer zu beschreibende Weise nach oben und nach innen und verschwand oberhalb der juwelengeschmückten Kante. Er hatte sich scheinbar fest verhakt, da vorsichtiges Rucken und dann kräftiges Ziehen das Seil weder nachgeben noch abrutschen ließen.
»Glück beim ersten Wurf«, murmelte Taurus.
Es war Konans natürlicher Instinkt, der ihn herumwirbeln ließ, da ein Tod über sie hereinbrach, der kein Geräusch machte. Ein flüchtiger Blick offenbarte dem Cimmerier eine riesige, gelbbraune, sich aufrecht vor den Sternen erhebende Gestalt, die über ihm zum Todesstoß bereit emporragte. Kein zivilisierter Mensch hätte sich auch nur halb so schnell bewegen können wie der Barbar. Sein Schwert blitzte im Sternenlicht frostig auf, jedes Quäntchen an verzweifeltem Muskel und Nerv angespannt, und Mensch und Tier stürzten gemeinsam zu Boden. Unzusammenhängend vor sich hinfluchend beugte sich Taurus über die Körper und sah, wie sich die Gliedmaßen seines Begleiters wanden, als der versuchte, sich selbst unter dem großen Gewicht, das leblos auf ihm lag, hervorzuziehen. Ein Blick offenbarte dem erstaunten Nemedia, dass der Löwe tot war. Sein geneigter Kopf war in zwei Hälften gespalten. Er packte den Leichnam und zusammen mit seiner Hilfe schob Conan ihn zur Seite und kroch darunter hervor, sein tropfendes Schwert noch immer fest im Griff.
»Seid ihr verletzt, Mann?« keuchte Taurus, noch immer verblüfft über die beeindruckende Schnelligkeit der riskanten Szene.
»Nein, bei Krom«, antwortete der Barbar, »aber so knapp war es noch nie in meinem keineswegs ruhigen Leben. Warum hat das verfluchte Vieh nicht gebrüllt, als es heranstürmte?«
»Alles in diesen Gärten ist merkwürdig«, sagte Taurus. »Die Löwen schlagen leise zu und so auch andere Gefahren. Aber kommt, kaum ein Geräusch wurde durch diesen Kampf erzeugt, aber die Soldaten könnten es vielleicht gehört haben, wenn sie nicht schlafen oder betrunken sind.« »Das Vieh kam aus einem anderen Teil des Gartens und entkam den Todesblumen, aber es gibt sicherlich nicht noch mehr. Wir müssen dieses Seil hochklettern. Es ist wohl nicht notwendig, eine Cimmeria zu fragen, ob er das kann?«
»Wenn es mein Gewicht trägt«, grunzte Conan, sein Schwert in Gras säubernd.
»Es würde mein Dreifaches tragen«, antwortete Taurus. »Es wurde aus den Locken toter Frauen, die ich um Mitternacht aus ihren Gräbern nahm, gewoben, in den tödlichen Saft des Upasbaum getaucht, um ihm Stärke zu geben. Ich gehe zuerst, ihr folgt dann dicht hinter mir.« Der Nemedia griff sich das Seil und mit einem Bein darum gewickelt, begann er den Aufstieg. Er stieg nach oben wie eine Katze, die offensichtliche Schwerfälligkeit seiner Masse lügenstrafend. Der Cimmerier folgte. Die Leine schwang und drehte sich um sich selbst, aber die Kletterer wurden davon nicht aufgehalten. Beide hatten schon schwierigere Passagen gemeistert. Der juwelengeschmückte Turmkranz glitzerte über ihnen. Er hing über das Lot der Wand hinaus, so dass die Leine ungefähr einen Fuß Abstand von der Turmwand hatte, ein Umstand, der die Besteigung um ein Vielfaches erleichterte. Hinauf und hinauf stiegen sie, leise. Die Lichter der Stadt verteilten sich weiter und weiter vor ihnen, je höher sie stiegen. Die Sterne über ihnen verblassten mehr und mehr durch das Glitzern der Juwelen entlang des Turmkranzes. Taurus streckte seine Hand empor und hielt sich am Rand, zog sich daran hoch und glitt hinüber. Conan hielt für einen Moment auf dem Rand inne, fasziniert von den großen, frostigen Juwelen, deren Glanz seine Augen blendeten. Diamanten, Rubine, Smaragde, Saphire, Türkise, Mondsteine, zahlreich wie Sterne in das schimmernde Silber eingelassen. Von der Ferne war ihr unterschiedlicher Schimmer zu einem weißen Gleißen verschmolzen, doch jetzt, aus der Nähe betrachtet, schimmerten sie in Millionen Farben und Lichtern des Regenbogens, hypnotisierten ihn mit ihrem Funkeln. »Vor uns liegt sagenhafter Reichtum, Taurus«, flüsterte er. Aber der Nemedia antwortete ungeduldig. »Kommt jetzt! Wenn wir uns das Herz geholt haben, werden diese und alle anderen Dinge uns gehören.« Conan kletterte über den schimmernden Rand. Die Ebene der Turmspitze war ein paar Fuß unterhalb der mit Edelstein besetzten Mauer. Sie war flach und bestand aus einer dunkelblauen Substanz, in der goldene Verzierungen eingelassen waren, die das Sternenlicht einfingen und dem Ganzen das Aussehen eines großen Saphirs, der mit glänzendem Goldstaub gesprenkelt war, gaben. Gegenüber dem Platz, an dem sie eingedrungen waren, schien es eine Art von Kammer zu geben, die auf das Dach gebaut war. Sie bestand aus dem gleichen silbernen Material wie die Mauern des Turms, geschmückt mit Verzierungen aus kleineren Edelsteinen. Die einzige Tür bestand aus Gold, dessen Oberfläche in Schuppen geschnitten und besetzt war mit Juwelen, die wie Eis strahlten. Conan warf einen Blick auf den pulsierenden Ozean von Lichtern, der sich unter ihm ausbreitete, dann sah er zu Taurus. Der Nemedia zog sein Seil gerade hoch und rollte es dabei zusammen. Er zeigte Conan, wo der Haken festhing. Die Spitze war ein paar Zentimeter tief, unterhalb eines Juwels auf der inneren Seite der Mauer eingedrungen. Das Glück war uns wiederholt, murmelte er. Man sollte meinen, dass unser gemeinsames Gewicht den Stein hätte herausreißen müssen. Ja, folgt mir. Die wahren Gefahren unserer Unternehmung stehen uns noch bevor. Wir sind in der Höhle der Schlange und wir wissen nicht, wo sie sich versteckt hält. Sie schlichen wie pirschende Tiger über den dunklen, schimmernden Boden und hielten vor der glitzernden Tür inne. Mit einer geschickten und vorsichtigen Hand versuchte Taurus sich an der Tür. Sie gab ohne jeden Widerstand nach und die zwei schauten hinein, bereit für alles. Über die Schulter des Nemedias konnte Conan einen Blick in die glitzernde Kammer werfen, deren Wände, Decke und Boden mit großen, weißen Juwelen besetzt waren, die hell leuchteten und die scheinbar einzige Beleuchtung des ansonsten leeren Raumes darstellten.
»Bevor wir unsere letzte Fluchtmöglichkeit abschneiden«, zischte Taurus, »geht ihr zum Rand und werft einen Blick nach allen Seiten. Falls ihr irgendwelche Soldaten in den Gärten sehen solltet oder sonst irgendetwas Verdächtiges, kehrt zurück und sagt es mir. Ich werde in dieser Kammer auf euch warten.« Conan sah kaum einen Grund dafür, und ein gewisser Argwohn seinem Begleiter gegenüber berührte seine misstrauische Seele, aber er tat, wie Taurus ihm geheißen. Als er sich wegdrehte, verschwand der Nemedia im Innern und zog die Tür hinter sich zu. Conan schlich den Rand des Turms entlang und kam wieder an seinem Ausgangspunkt an, ohne verdächtige Bewegung im vagen, wehenden Meer der Blätter unterhalb gesehen zu haben. Er wandte sich der Tür zu, als plötzlich aus dem Innern der Kammer ein erstickter Schrei zu hören war. Der Cimmeria sprang wie elektrisiert nach vorne. Die glänzende Tür schwang auf und Taurus stand da, umgeben von einem kalten Leuchten hinter ihm. Er strauchelte und seine Lippen öffneten sich, aber nur ein trockenes Röcheln entfloh seiner Kehle. Während er versuchte, an der goldenen Tür Halt zu finden, stolperte er auf das Dach hinaus, fiel dann kopfüber hin und umklammerte seine Kehle. Die Tür schwang hinter ihm zu. Conan, der wie ein wartender Panther kauerte, sah in dem kurzen Augenblick, den die Tür halb geöffnet war, nichts im Raum hinter dem niedergestreckten Nemedia. Es sei denn, es war kein Lichtreflex, der den Anschein machte, als wäre ein Schatten über den schimmernden Boden gehuscht. Nichts folgte Taurus hinaus auf das Dach, und Conan beugte sich über den Mann. Der Nemedia starrte mit geweiteten, gläsernen Augen, die irgendwie eine schreckliche Fassungslosigkeit ausdrückten, nach oben. Seine Hände umklammerten seine Kehle, seine Lippen zitterten und gurgelten, dann versteifte er sich plötzlich, und der erstaunte Cimmeria wusste, dass er tot war. Und er hatte das Gefühl, Taurus starb, ohne zu wissen, was ihn umgebracht hatte. Conan starrte verwirrt auf die kryptische goldene Tür. In diesem leeren Raum, mit seinen glitzernden, Juwelen überzogenen Wänden, hatte der Tod den Prinz der Diebe ebenso schnell und mysteriös ereilt wie der Untergang, den er über die Löwen im Garten unterhalb gebracht hatte. Auf der Suche nach einer Wunde ließ der Barbar behutsam seine Hände über den halbnackten Oberkörper gleiten, aber die einzigen Anzeichen von Gewalteinwirkung waren zwischen seinen Schultern, am oberen Rand, kurz vor Beginn seines bullenhaften Nackens. 3 kleine Wunden, die so aussahen, als hätte man 3 Nägel tief ins Fleisch getrieben und wieder herausgezogen. Die Wundränder waren schwarz und ein leichter Fäulnisgeruch war zu vernehmen. Vergiftete Pfeile? Dachte Conan, aber in diesem Fall hätten die Pfeile noch in den Wunden stecken müssen. Vorsichtig stahl er sich näher an die goldene Tür heran, stieß sie auf und sah hinein. Die Kammer lag leer vor ihm da, gebadet in das kalte, pulsierende Glühen der Myriaden von Juwelen. Im Zentrum der Decke bemerkte er nebenbei eine merkwürdige Verzierung, ein schwarzes, 8-seitiges Ornament, in dessen Zentrum 4 Edelsteine mit einer roten Flamme glitzerten, anders als das weiße Glühen der sonstigen Juwelen. Auf der gegenüberliegenden Seite gab es eine weitere Tür, so wie die, in der er stand, nur war sie nicht mit einem Schuppenmuster verziert. War es diese Tür, aus der der Tod gekommen war? Und, nachdem er sein Opfer niedergestreckt hatte, hat er sich auf gleichem Wege zurückgezogen? Die Tür hinter sich schließend betrat der Cimmeria die Kammer. Seine blanken Füße machten kein Geräusch auf dem Kristallboden. Es gab weder Tische noch Stühle in der Kammer, nur 3 oder 4 seidene Liegen, verziert mit Gold, gearbeitet in merkwürdig schlangenhaften Ornamenten und verschiedene silbern beschlagene Mahagonithronen. Ein paar davon waren mit schweren goldenen Schlössern versiegelt, andere waren offen, ihre verzierten Deckel umgeschlagen, sodass sie den erstaunten Augen des Cimmerias haufenweise Juwelen in einer achtlosen Anhäufung von Pracht offenbarten. Conan fluchte vor sich hin. In dieser Nacht hatte er schon mehr Reichtum erblickt, als er sich jemals träumte, existiere in der gesamten Welt. Und ihm wurde schwindlig beim Gedanken an den Wert des Juwels, nach dem er suchte. Er war bereits im Zentrum des Raums angekommen, gebückt vorwärtsgehend, den Kopf aufmerksam nach vorn gestreckt mit vorgezogenem Schwert, als der Tod erneut geräuschlos zuschlug. Ein fliegender Schatten, der über den leuchtenden Boden glitt, war die einzige Warnung, und sein instinktiver Sprung zur Seite war es, der ihm das Leben rettete. Er hatte einen huschenden Blick auf einen schwarzen, haarigen Schrecken werfen können, der an ihm mit schnappendem Fängen vorbeischwang und etwas auf seine blanke Schulter spritzte, das wie Tropfen von flüssigem Höllenfeuer brannte. Zurückspringend mit erhobenem Schwert sah er, wie der Schrecken auf dem Boden aufschlug, herumwirbelte und mit entsetzlicher Geschwindigkeit auf ihn zukrabbelte. Eine riesenhafte schwarze Spinne, wie man sie sonst nur in schrecklichen Träumen sieht. Sie war groß wie ein Schwein und ihre dicken, haarigen Beine beförderten ihren furchtbaren Körper mit überraschender Geschwindigkeit nach vorne. Ihre vier bösen, brennenden Augen leuchteten mit einer schrecklichen Intelligenz und von ihren Fängen tropfte Gift, von dem Conan, dank dem Brennen auf seiner Schulter, nachdem nur ein paar Tropfen eines missglückten Angriffs ihn trafen, wusste, dass es den schnellen Tod bringen würde. Dies war der Mörder, der sich an einem Faden seines Netzes von der Mitte des Raumes auf den Nacken des Nemedias niedergelassen hatte. Narren, dass sie nicht damit gerechnet hatten, die oberen Kammern genauso bewacht vorzufinden wie die unteren. Diese Gedanken rasten kurz durch Conans Kopf, als das Monster herankam. Er sprang hoch und es rannte unter ihm durch, wendete und stürmte zurück. Diesmal wich er dem Ansturm durch einen Seitwärtssprung aus und schlug zurück wie eine Katze. Sein Schwert hatte eines der haarigen Beine abgetrennt und er hatte sich wieder nur knapp vor der Monstrosität retten können, die mit teuflisch schnappenden Fängen an ihm vorbeischwang. Aber die Kreatur setzte die Hatz nicht fort. Sie wendete und krabbelte über den Boden und rannte die Wand hoch zur Decke, wo sie für einen Augenblick verharrte und auf ihn mit bösen, roten Augen herabstarrte. Dann, ohne Vorwarnung, flog sie durch die Luft und zog eine Spur von schleimigem, grauen Etwas hinter sich her. Conan schritt zurück, um den heranfliegenden Körper auszuweichen. Dann duckte er sich verzweifelt, gerade noch rechtzeitig, um zu verhindern, vom fliegenden Netzseil gefangen zu werden. Er begriff des Monsters Absicht und sprang auf die Tür zu. Es war jedoch schneller und ein klebriger Spinnenfaden, der nun über die Tür gelegt war, machte ihn zum Gefangenen. Er wagte nicht, ihn mit seinem Schwert zu zerschneiden. Er wusste, der Faden würde an seiner Klinge haften und bevor er ihn losreißen könnte, würde der Teufel seine Fänge in seinen Rücken versenken. Dann begann ein verzweifeltes Spiel, der Verstand und die Schnelligkeit des Menschen gegen die bösartige Kunst und die Geschwindigkeit der riesigen Spinne. Sie krabbelte nicht mehr über den Boden in direkten Angriffen, noch schwang sie ihren Körper durch die Luft auf ihn zu. Sie raste über die Decke und die Wände, versuchte ihn mit langen Schlaufen des klebrigen grauen Spinnenfadens, den sie mit tödlicher Genauigkeit warf, einzufangen. Die Fäden waren so dick wie Seile, und Conan wusste, sobald sie um ihn gewickelt wären, seine verzweifelte Kraft nicht ausreichen würde, um sich loszureißen, bevor das Monster zuschlagen würde. Über die ganze Kammer verteilt ging dieser Teufelstanz in absoluter Stille, bis auf das schnelle Atmen des Mannes, das leise Reiben seiner nackten Füße auf dem glänzenden Boden und den Kastagnettenklang der Fänge des Monsters. Die grauen Stränge lagen in Schlingen auf dem Boden, sie waren verwunden an den Wänden entlang, sie lagen auf den Juwelenkisten und seidenen Liegen und hingen wie düstere Girlanden von der edelsteinübersäten Decke herab. Conans blitzschnelle Augen und Muskeln hatten ihn vor Schaden bewahrt, jedoch verfehlten die klebrigen Schlaufen oft so knapp, dass sie an seiner Haut rissen. Er wusste, dass er ihnen nicht für immer ausweichen konnte. Er musste sich nicht nur auf die Stränge konzentrieren, die von der Decke hingen, sondern auch einen Blick nach unten werfen, sonst würde er in die Schlingen am Boden treten. Früher oder später würde sich eine der Gummischlingen um ihn pythonartig festziehen und dann, eingepackt wie in einem Kokon, wäre er dem Monster ausgeliefert. Die Spinne raste über den Kammerboden, das graue Seil wehte hinter ihr.
Conan sprang hoch in Richtung einer Liege. Mit einer schnellen Drehung rannte das Vieh die Wand hoch und der Strang hob vom Boden ab wie ein lebendiges Wesen und wickelte sich um den Knöchel des Cimmeriers. Er fing seinen Sturz mit der Hand auf und riss sogleich wie wahnsinnig am Netz, das ihn festhielt, wie ein weicher Schraubstock oder die Umarmung einer Python. Der haarige Teufel rannte die Wand herunter, um seinen Fang abzuschließen. Vom Wahnsinn gebissen griff Conan nach einer Juwelenkiste und schleuderte sie mit aller Kraft. Diesen Zug hatte das Monster nicht erwartet. Genau im Zentrum der verzweigten Beine traf das schwere Geschoss und schlug hart mit einem dumpfen, widerwärtigen Knacken gegen die Wand. Blut und grüner Schleim spritzten umher und die zerschlagene Masse stürzte mit der zerbrochenen Juwelenkiste zu Boden. Der zerstörte schwarze Körper lag inmitten wild zusammengewürfelter, leuchtender Juwelen, die über ihn verstreut waren. Die haarigen Beine bewegten sich ziellos, die sterbenden Augen funkelten rot inmitten der glitzernden Juwelen. Conan blickte sich um, aber kein weiterer Schrecken tauchte auf und er machte sich daran, das Netz loszuwerden. Die Substanz klebte hartnäckig an seinem Knöchel und seinen Händen, aber am Ende war er befreit und griff auf dem Weg durch die grauen Schlingen und Schlaufen zur inneren Tür nach seinem Schwert. Was für Schrecken sich dahinter verbargen mochten, konnte er nicht ahnen. Das Blut des Cimmeriers war in Wallung, und nun, da er schon so weit gekommen war, so viel Herausforderungen gemeistert hatte, war er entschlossen, bis zum bitteren Ende des Abenteuers zu gehen, welches auch immer dies sein mochte. Und er fühlte, dass jenes Juwel, das er suchte, nicht unter den so achtlos hingeworfenen Juwelen der leuchtenden Kammer zu finden war. Nachdem er die Schlaufen entfernte, die die innere Tür verklebt hatten, sah er, dass sie, wie die andere, nicht verschlossen war. Er überlegte, ob die Soldaten unterhalb noch immer nichts von seiner Gegenwart wussten. Wie dem auch sei, er war hoch über ihren Köpfen, und wenn man den Geschichten glauben konnte, waren sie merkwürdige Töne aus dem Turm gewohnt. Unheimliche Geräusche und Schreie, erfüllt von Schrecken und Agonie. Er dachte an Yara und fühlte sich nicht gänzlich wohl, als er die goldene Tür öffnete. Er sah nur gewundene silberne Treppenstufen, die nach unten führten, schwach erleuchtet durch etwas, das er nicht bestimmen konnte. Diese ging er leise hinab, sein Schwert fest im Griff. Er hörte kein Geräusch und kam alsbald an eine eiserne Tür mit roten Hämatiten besetzt. Er lauschte, aber kein Ton drang nach draußen, nur kleine Rauchfetzen, die einen exotischen Duft trugen, der dem Cimmerier unbekannt war, drangen langsam unter der Tür hervor. Unter ihm verliefen sich die silbernen Stufen und verschwanden im Zwielicht. Aus diesem dunklen Schacht drang kein Ton empor. Er hatte ein unheimliches Gefühl, dass er sich allein in einem Turm voller Geister und Phantome befand. Vorsichtig drückte er gegen die eiserne Tür und sie schwang leise nach innen. Wie ein Wolf stand Conan auf schimmernder Schwelle in merkwürdiger Umgebung, bereit, sofort zu kämpfen oder zu fliehen. Er blickte in eine große Kammer mit goldener Kuppeldecke. Die Wände waren aus grüner Jade, der Boden aus Elfenbein, das teilweise mit dicken Teppichen bedeckt war. Rauch und exotische Düfte von Räucherwerk stiegen aus einer Räucherschale auf einem goldenen Dreibein auf und dahinter saß ein Götze auf einer Art Marmorliege. Conan starrte entsetzt. Das Bildnis hatte den Körper eines Mannes nackt und von grüner Farbe, aber der Kopf war Albträumen und dem Wahnsinn entsprungen. Zu groß für den menschlichen Körper hatte er keinerlei menschliche Züge. Conan starrte auf die weit ausladenden Ohren, den gebogenen Rüssel, an dessen Seiten weiße Stoßzähne hervorragten, deren Spitzen mit goldenen Bällen verziert waren. Die Augen waren geschlossen, als würde es schlafen. Das war also der Grund für den Namen, der Turm des Elefanten, da der Kopf des Dings stark dem Biest ähnelte, das der chemitische Wanderer beschrieben hatte. Dies war Yaras Gott. Wo sonst, als im Innern des Götzen, sollte also das Juwel verborgen sein, da es den Namen Herz des Elefanten trug. Als Conan näher kam, seine Augen fixierten die bewegungslose Statue, öffneten sich die Augen des Dings plötzlich. Der Cimmerier erstarrte in der Bewegung. Es war kein Bildnis, es war ein lebendiges Wesen und er war in dessen Kammer eingesperrt. Dass er nicht sofort in einen mörderischen Wahnsinn verfiel, ist Zeichen des Schreckens,
der ihn dort festhielt, wo er stand. Ein zivilisierterer Mann an seiner Stadt hätte zweifelhaften Trost in der Schlussfolgerung des eigenen Wahnsinns gesucht. Der Cimmerier dachte aber nicht daran, an seinen eigenen Sinnen zu zweifeln. Er wusste, er stand im Angesicht eines Dämons der alten Welt, und diese Erkenntnis beraubte ihn aller Sinne, mit Ausnahme des Augenlichts. Der Rüssel des Schreckens richtete sich auf und wandte sich hin und her, die topasfarbenen Augen starrten ins Leere, und Conan wusste sofort, dass das Monster blind war. Diesen Gedanken fassend, tauten seine gefrorenen Nerven langsam auf, und er begann sich leise rückwärts in Richtung Tür zu bewegen. Aber die Kreatur hörte ihn. Der empfindliche Rüssel streckte sich nach ihm, und Conans Angst ließ ihn erneut erstarren, als das Wesen anfing, mit einer stammelnden Stimme, deren Klangfarbe sich nie veränderte, zu sprechen. Der Cimmerier begriff, dass diese Kiefer niemals für menschliche Sprache bestimmt waren.
»Wer ist da? Bist du wiedergekommen, mich zu quälen, Yara? Wirst du niemals genug haben? Oh, Yakusha, nimmt das Leiden niemals ein Ende!«
Tränen rollten aus den blinden Augen herab, und Conans Blick wanderte zu den ausgestreckten Gliedmaßen auf der Marmorliege. Er wusste, das Monster würde sich nicht erheben, um ihn anzugreifen. Er kannte die Zeichen der Folterbank und die versengende Hitze der Flamme, und trotz seines harten Wesens stand er sprachlos vor den zerstörten, missgebildeten Gliedmaßen, die, so verstand er, einst genauso ansehnlich waren wie die seinen. Und plötzlich fiel all die Angst und Abneigung von ihm ab und wurde ersetzt durch großes Mitleid. Was auch immer dieses Monster war, konnte Conan nicht ahnen, aber die Anzeichen seines Leids waren so schrecklich und erbärmlich, dass den Cimmerier eine ungewohnte, schmerzende Traurigkeit überkam, die er nicht verstand. Er spürte nur, dass er Zeuge einer kosmischen Tragödie wurde und sank vor Schande in sich zusammen, als läge die Schuld einer ganzen Rasse auf seinen Schultern.
»Ich bin nicht Yara«, sagte er. »Ich bin nur ein Dieb. Ich werde euch nicht verletzen.«
»Komm näher, sodass ich dich berühren kann«, sprach die Kreatur zögerlich,
und Conan kam angstlos näher, sein Schwert hing vergessen in seiner Hand. Der empfindliche Rüssel richtete sich auf und tastete über sein Gesicht und Schultern, wie es ein blinder Mann tun würde, und seine Berührung war sanft wie die Hand eines Mädchens.
»Du bist keiner von Yaras Rasse der Teufel«, seufzte die Kreatur. »Die klare Wildheit der Berge zeichnet dich aus. Ich kenne dein Volk von früher, kannte sie unter anderem Namen vor langer, langer Zeit, als eine andere Welt seine juwelenbesetzten Türme den Sternen entgegenstreckte. Es klebt Blut an deinen Fingern.«
»Eine Spinne in der Kammer über uns und ein Löwe im Garten«, murmelte Conan.
»Diese Nacht hast du auch einen Mann erschlagen«, antwortete der andere. »Und der Tod ist auch im Turm über uns. Ich spüre, ich weiß.«
»Ei«, murmelte Conan, »der Prinz aller Diebe liegt dort, getötet durch den Biss eines Ungeziefers.«
»So und so«,
die merkwürdige, unmenschliche Stimme erhob sich zu einer Art von tiefem Gesang.
»Ein Mord in der Taverne und auf dem Dach, ich weiß, ich spüre. Und der Dritte wird Magie erwecken, von der Yara nicht einmal zu träumen wagte. Oh, Magie der Erlösung, ihr grünen Götter von Yag!«
Und wieder fielen Tränen, als der gequälte Körper im Griff vielfältiger Gefühle hin und her schwang. Conan sah verwirrt zu. Dann hörten die Bewegungen auf. Die sanften, sichtlosen Augen wandten sich dem Cimmerier zu. Der Rüssel bedeutete ihm, näher zu kommen.
»Hör zu, Mensch«,
sagte das merkwürdige Wesen.
»Ich bin für dich widerlich und monströs, oder nicht? Nein, du brauchst nicht zu antworten, ich weiß es. aber du wärst für mich ebenso merkwürdig, könnte ich dich sehen. Es gibt außer dieser Erde noch viele Welten und das Leben nimmt viele Formen an. Ich bin weder Gott noch Dämon, sondern Fleisch und Blut, wie du selbst. Auch wenn sich Teile unterscheiden und die Form aus anderem Abdruck entstand. Ich bin uralt, o Mensch der unwirtlichen Lande. Vor langer und langer Zeit kam ich zusammen mit anderen meiner Welt vom grünen Planeten Jag, der für immer im äußeren Rand des Universums kreist auf diesen Planeten. Wir glitten auf mächtigen Schwingen, die uns schneller durch den Kosmos trugen als das Licht durch den Raum, da wir mit den Königen von Jag gestritten, verloren hatten und ausgestoßen wurden. Aber wir konnten nie zurückkehren, da hier auf Erden unsere Schwingen an unseren Schultern verkümmerten. Hier wurden wir Teil des erdgebundenen Lebens. Wir bekämpften die merkwürdigen und schrecklichen Formen des Lebens, die zu dieser Zeit die Erde bevölkerten, so dass wir gefürchtet wurden. Und in den tiefen Dschungels des Ostens, wo wir unsere neue Heimat gefunden hatten, nicht mehr gestört wurden. Wir sahen, wie aus Affen Menschen wurden und sie die strahlenden Städte Valusia, Camelia, Comoria und deren Schwestern erbauten. Wir sahen sie vor den Vorstößen der heidnischen Atlanta und Pikten und Lemuria zurücktaumeln. Wir sahen, wie der Ozean Atlantis und Lemuria verschluckte und die Inseln der Pikten und die strahlenden Zähstädte der Zivilisation. Wir sahen die Überlebenden der Pikten und Atlanta ihre Reiche errichten und wieder zerstören, ewig in blutige Kriege verwickelt. Wir sahen, wie die Pikten sich in niedere Wilden verwandelten, die Atlanta wieder in Affen. Wir sahen, wie neue Wilde in Eroberungswellen vom arktischen Kreis herab nach Süden trieben, um neue Zivilisationen zu errichten, mit neuen Königreichen, die sich Nemedien und Koth und Aquilonien und deren Schwestern nannten. Wir sahen, wie sich dein Volk unter neuem Namen aus dem Dschungeln der Affen, die einst Atlanta gewesen waren, erhob. Wir sahen die Nachkömmlinge der Lemurer, die die Katastrophe überlebt hatten, getrieben von ihrer Wildheit erneut aufsteigen und als Hyrkanier gen Westen reiten. Und wir sahen, wie diese Rasse der Teufel, Überlebende der uralten Zivilisation, die existierte, bevor Atlantis versank, wieder an Kultur und Macht gewann. Dieses verfluchte Königreich von Zamora. All dies sahen wir, ohne das unveränderliche kosmische Gleichgewicht zu stören, und einer nach dem anderen starben wir. Denn wir Kinder von Jag sind nicht unsterblich, auch wenn unsere Lebensspanne derer von Planeten und Konstellationen gleicht. Zuletzt war nur noch ich übrig geblieben, und träumte inmitten zerfallener Tempel des von Dschungeln überzogenen Kitai von der alten Zeit, verehrt als Gott einer uralten, gelbhäutigen Rasse. Dann kam Yara, belesen in dunklem Wissen, dass die Zeit der Barbarei noch bevor Atlantis unterging überdauert hatte. Zuerst lag er mir zu Füßen und lernte Weisheit, aber er war mit dem, was ich ihm lehrte, nicht zufrieden. Denn es war weiße Magie, und er wünschte sich dunkles Wissen, um Könige zu versklaven und eine teuflische Ambition zu befriedigen. Ich verriet ihm jedoch keine der dunklen Geheimnisse, die ich während der Äonen, ohne es zu wollen, erlernt hatte. Aber seine Weisheit war tiefgründiger, als ich vermutet hatte. mit einer aus den finsteren Gräbern des dunklen Stygien kommenden List brachte er mich dazu, ein Geheimnis auszuplaudern, welches ich nicht zu enthüllen gedacht hatte. Und indem er meine eigene Kraft gegen mich richtete, unterjochte er mich. Oh, Götter von Jag, seit dieser Stunde hatte ich ein hartes Los gezogen. Er brachte mich herauf von den vergessenen Dschungeln Kitais, wo die grauen Affen zu den Flöten der gelben Priester tanzen und Opfer von Früchten und Weinen sich auf meinen zerbrochenen Altären auftürmten. Nicht mehr länger war ich der Gott eines sanftmütigen Dschungelvolks. Ich war Sklave eines Teufels in Menschenform.
Wieder stahlen sich Tränen aus den leer blickenden Augen.
Er pferchte mich in diesen Turm, den ich auf sein Geheiß für ihn innerhalb einer einzigen Nacht errichtete. Mit Feuer und Folterbank machte er mich gefügig und mit absonderlich unheimlichen Qualen, die du nicht verstehen würdest. Erfüllt von Todesqualen hätte ich schon vor langer Zeit mein Leben beendet, wenn ich denn könnte. Aber er hielt mich am Leben, verkrüppelt, blind und gebrochen, um seine widerlichen Befehle zu erfüllen. Und für 300 Jahre tat ich von dieser Marmorliege aus, wie mir geheißen, verdunkelte meine Seele mit Sünden kosmischen Ausmaßes und vergiftete meine Weisheit mit Verbrechen, da ich keine andere Wahl hatte. Jedoch hat er mir noch nicht all meine uralten Geheimnisse entrissen, und mein letztes Geschenk soll die Magie des Bluts und des Steins sein. Denn ich spüre, wie mein Ende naht. Du bist die Hand des Schicksals. Ich flehe dich an, nimm das Juwel, was du auf jedem Altar vorfindest.
Conan wandte sich dem Altar aus Gold und Elfenbein zu und nahm ein großes, rundes Juwel, so klar wie blutroter Kristall auf, und er wusste, dies war das Herz des Elefanten.
Jetzt zur hohen Magie, zur mächtigen Magie, wie sie die Erde noch nie zuvor gesehen hat und nie wieder sehen wird für Millionen von Millionen Jahrtausende. Bei meinem Lebenssaft beschwöre ich es, bei meinem Blut geboren, auf der grünen Brust von Jag, der Souverän in der großen blauen Unendlichkeit des Raumes träumt. Nimm dein Schwert, Mensch, und schneide mein Herz heraus. Dann presse es zusammen, sodass das Blut über den roten Stein fließt. Dann gehst du diese Treppen hinunter und betrittst die Ebenholzkammer, wo Yara getaucht in Lotusträume des Bösen verweilt. Sprich seinen Namen und er wird erwachen. Dann leg dieses Juwel vor ihn und sage, Yag Kosha überreicht dir ein letztes Geschenk und einen letzten Zauber. Dann schaff dich schnell aus dem Turm. Keine Sorge, der Weg wird frei sein. Das Leben der Menschen ist nicht wie das Leben der Jag, noch ist der menschliche Tod wie der Tod der Jag. Befreie mich aus diesem Käfig gebrochenem blinden Fleisch, und ich werde einst wieder Yoga von Jag sein, gekrönt und strahlend mit Flügeln zum Fliegen und Füßen zum Tanzen und Augen zum Sehen und Händen. Um zu vernichten.
Unsicher näherte sich Conan, und Yag Kosha, oder auch Yoga, zeigte ihm, als würde er die Unsicherheit spüren, wo er zustoßen sollte. Conan biss die Zähne zusammen und trieb das Schwert tief. Blut strömte über die Klinge und seine Hand, und das Monster begann zu krampfen, lehnte sich dann völlig still zurück. Sicher, dass alles Leben, zumindest Leben, wie er es verstand, entflohen war, machte sich Conan an seine grausige Arbeit und brachte schnell etwas hervor, das seinem Gefühl nach das Herz der Kreatur sein musste, auch wenn es sich merkwürdig von allem unterschied, das er je gesehen hatte. Er hielt das immer noch pulsierende Organ über das leuchtende Juwel, drückte es mit beiden Händen zusammen und ein Blutregen ergoss sich über den Stein, Zu seiner Überraschung perlte das Blut nicht vom Stein ab, sondern versickerte im Juwel wie Wasser, das von einem Schwamm absorbiert wird. Mit dem Juwel vorsichtig in Händen verließ er die fantastische Kammer und kam an die silbernen Stufen. Er blickte nicht zurück. Er wusste instinktiv, dass im Körper auf der Marmorliege eine Art von Transmutation vonstatten ging, und er fühlte, dass sie von einer Art war, die nicht für Menschenaugen bestimmt war. Er schloss die Elfenbeintür hinter sich und stieg ohne zu zögern die silbernen Stufen hinab. Es kam ihm nicht in den Sinn, seine Instruktionen zu ignorieren. An einer Ebenholztür, in deren Mitte ein silberner Schädel grinste, hielt er inne und öffnete sie mit einem Stoß. Er blickte in eine Kammer aus Ebenholz und Pechkohle und sah eine schlanke, hochgewachsene Form auf einer schwarzseidenen Couch ausgestreckt liegen. Yara, der Priester und Zauberer, lag vor ihm. Seine Augen geöffnet, die Pupillen durch den gelben Lotus geweitet, starrten sie in die Ferne, in Abgründe und nächtliche Schlünde außerhalb menschlicher Vorstellungskraft.
»Yara«, sagte Conan wie ein Richter, der den Untergang ankündigt. »Erwache!«
Die Augen klärten sich augenblicklich und wurden kalt und grausam wie die eines Aasgeiers. Die große, in Seide gehüllte Gestalt erhob sich und überragte finster den Cimmeria.
»Hund!«
Sein Zischen war wie die Stimme einer Kobra.
»Was tust du hier?«
Conan legte das Juwel auf den großen Ebenholztisch.
»Der dieses Juwel schickte, gebot mir Folgendes zu sagen. Yakusha überreicht dir ein letztes Geschenk und einen letzten Zauber.«
Yara wich zurück. Sein Gesicht wurde aschfahl. Das Juwel war nicht mehr kristallklar. Die nebligen Tiefen pulsierten und pochten und merkwürdig rauchige Wellen sich verändernder Farben überzogen die glatte Oberfläche. Als wäre er hypnotisch davon angezogen, beugte sich Yara über den Tisch und ergriff den Edelstein mit seinen Händen, starrte in die schattenhaften Tiefen, als wäre es ein Magnet, um die zitternde Seele aus seinem Körper zu saugen. Und während Conan zusah, glaubte er, seine Augen würden ihm einen Streich spielen. Denn als Yara von der Couch aufgestanden war, schien er gigantisch groß zu sein. Jedoch nun sah er, dass Yaras Kopf kaum bis zu seiner Schulter reichte. Er blinzelte, verwirrt und zweifelte zum ersten Mal in dieser Nacht an seinen Sinn. Dann begriff er schockiert, dass der Körper des Priesters zu schrumpfen schien. Er wurde vor seinen Augen immer kleiner. Mit einem losgelösten Gefühl sah er zu. Wie, als würde er einem Schauspiel beiwohnen, vertieft in das Gefühl einer überwältigenden Unwirklichkeit, war der Cimmeria sich seiner eigenen Identität nicht mehr länger sicher. Er wusste nur, dass er einen Blick auf die äußeren Auswirkungen des unsichtbaren Spiels überwältigender außerirdischer Mächte warf, die außerhalb seines Verstandes lagen. Inzwischen war Yara kaum größer als ein Kind. Dann lag er nur noch so groß wie ein Säugling, ausgestreckt auf dem Tisch und hielt noch immer das Juwel in Händen. Und dann wurde sich der Zauberer plötzlich seines Schicksals bewusst, sprang auf und ließ den Edelstein los. Aber noch immer schwand er dahin, und Conan sah zu, wie eine winzige, zwergenhafte Gestalt wild auf dem Ebenholztisch umherrannte, mit winzigen Armen winkte und mit einer Stimme schrie, die wie das Quieken eines Insekts klang. Jetzt war er so weit geschrumpft, dass das Juwel wie einen Berg über ihm emporragte, und Conan sah, wie er, während er umherstolperte wie ein Wahnsinniger, seine Augen mit den Händen bedeckte, als wolle er sie vor dem Gleißen bewahren. Conan spürte, wie eine unsichtbare Macht Yara zum Edelstein sog. Dreimal rannte er drumherum in enger werdenden Kreisen. Dreimal versuchte er, sich abzuwenden, über den Tisch zu entkommen. Dann, mit einem Schrei, der entfernt in den Ohren des Zuschauers widerhallte, warf der Priester die Arme in die Luft und rannte direkt auf den glühenden Globus zu. Näher kommend sah Conan, wie Yara die glatte, gebogene Oberfläche unmöglich wie ein Mann, der einen Glasberg emporstieg, emporkletterte. Nun stand der Priester an der Spitze. Immer noch die Arme in der Luft, beschwor er schreckliche Namen, die nur die Götter kannten. Und plötzlich versank er direkt in den Edelstein hinein, wie ein Mensch, der im Meer versinkt. Und Conan sah, wie sich die rauchigen Wolken über seinem Kopf schlossen. Dann sah er ihn im Herzen des Juwels, jetzt wieder kristallklar, als würde er eine weit entfernte Szene beobachten. Und im Herzen tauchte eine grüne, strahlend geflügelte Gestalt mit dem Körper eines Menschen und dem Kopf eines Elefanten auf. Nicht länger blind oder verkrüppelt. Yara warf die Arme empor und floh wie ein Wahnsinniger und dicht auf den Fersen kam der Rächer. Dann, als wäre eine Blase zerplatzt, verschwand das große Juwel in einer regenbogenfarbigen Explosion schillernder Strahlen und der Elbenholztisch stand leer und verlassen vor ihm. So verlassen, das wusste Conan irgendwie, wie die Marmorliege in der Kammer über ihm, wo der Körper des merkwürdigen transkosmischen Wesens, das Yakosha oder Yogar genannt wurde, gelegen hatte. Der Cimmerier wandte sich um und floh aus der Kammer die silbernen Stufen hinunter. So verwirrt war er, dass er nicht auf die Idee kam, den Turm auf die gleiche Weise zu verlassen, wie er ihn betreten hatte. Er rannte den sich windenden silbernen Schacht hinunter und kam am Fuße der leuchtenden Stufen in eine große Kammer. Dort hielt er für einen Augenblick inne. Er war in der Kammer der Soldaten angekommen. Er sah das Glitzern ihrer silbernen Brustpanzer und das Scheinen ihrer juwelenverzierten Schwertgriffe. Sie saßen zusammengesunken am Banketttisch. Ihre dunklen Federn wiegten sich sanft über ihren schlaff herabhängenden behelmten Köpfen. Sie lagen inmitten ihrer Würfel und umgestürzten Kelche auf dem weinverschmierten Lapislazuli-Boden. Und er wusste, dass sie tot waren. Das Versprechen wurde gemacht, das Wort gehalten. Ob Zauberei oder Magie oder der fallende Schatten von großen grünen Schwingen das Gelage beendeten, wusste Conan nicht, aber sein Weg wurde freigemacht. Und die silberne Tür stand offen, eingerahmt vom weißen Leuchten des Morgens. Der Cimmerier kam in die sich wiegenden grünen Gärten, und als der Morgenwind ihm entgegenblies, erfüllt mit dem kühlen Duft der luxuriösen Gewächse, kam er zu sich, wie ein Mensch, der aus einem Traum erwachte. Er sah unsicher hinter sich, um den geheimnisvollen Turm anzustarren, den er gerade verlassen hatte. War er verhext und verzaubert worden? Hatte er all das, was geschehen war, nur geträumt? Als er hinaufblickte, sah er, wie sich der gleißende Turm den blutroten Sonnenaufgang entgegenbog, wie die juwelenbesetzten Ränder im zunehmenden Licht glitzerten und dann alles in glänzende Scherben zerfiel.